Ein Team, ein Podcast. Der Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen mit Host Kevin Gavin.
Hallo liebe Löwenfans, willkommen zu Folge 34 von Ein Team, ein Podcast. Heute mit gleich zwei Gästen. Herzlich willkommen an unseren Youngster im Tor David Späth und an unseren Nachwuchskoordinator und A-Jugendtrainer Daniel Hase. Geht's euch gut?
Ja, guten Morgen, sehr gut.
Hallo, ja, mir auch.
Und selber?
Sehr schön, dann... Ja, also bis auf die Uhrzeit ist alles super. Für alle zur Info, es ist 9 Uhr morgens und ja, es ist nicht meine Uhrzeit.
Kriegen wir hin.
Ihr seid dann schon eher Frühaufsteher oder auch nicht so?
Also wenn ich länger schlafen kann, dann würde ich auch gern länger schlafen, aber die Schule lässt es nicht zu.
Okay, aber ich habe gerade gelernt, es fangen Ferien an.
Richtig.
Okay. Bevor wir loslegen, wie immer der Hinweis, abonniert uns, lasst uns Feedback da und erzählt Familie, Freunden und auch allen Junglöwen-Fans von dieser Folge Ein Team, ein Podcast. Jetzt geht's los mit der ersten Kategorie.
Ein Team, ein Podcast mit freundlicher Unterstützung von RPR1. Und jetzt... Löwen live.
Hier geht's um das aktuelle sportliche Geschehen. Wir zeichnen am Mittwoch auf. Wie gesagt, wir haben jetzt 9.05 Uhr, erscheinen aber am Freitag. Das heißt, wir liegen schon wieder in so einem Raumzeitkontinuum, wo dieses Spiel in Melsungen dazwischen liegt. Wir wissen nicht, wie es ausgeht. Ihr, wenn ihr diese Folge jetzt hört, wisst aber schon, wie es ausgegangen ist. Aber das hatten wir ja schon ein paar Mal, deswegen können wir auf dieses Spiel leider nicht eingehen. Wir sind wie immer optimistisch und hoffen, dass wir das gewonnen haben. Bevor wir auf das Sportliche eingehen, muss ich dir aber erstmal gratulieren, David. Du hast deinen ersten Profivertrag unterschrieben. Glückwunsch erstmal dazu.
Vielen Dank.
Wie fühlt sich das denn so an, mit Jenny Kettemann und Olli Rogge an einem Tisch zu sitzen und ja, so einen Vertrag zu unterschreiben und zu verhandeln?
Also das war natürlich was ganz Neues. Ich war auch sehr, sehr aufgeregt bei den ersten Treffen. So ganz real hat es sich auch noch nicht angefühlt, als ich den Vertrag vor mir hatte. Aber mittlerweile habe ich es jetzt realisiert und freue mich jetzt auf die weiteren Jahre.
Hast du das dann alles selber gemacht oder gab es da in dem Moment schon Berater und Co.? Fängt das also in deinem jungen Alter schon an?
Ich hatte schon Anfragen von Berateragenturen, aber ich habe das zum Großteil mit den Trainern gemacht, vor allem mit Daniel.
Ah, okay. Daniel, bist du, hast du da Ambitionen?
Nein, im Gegenteil. Ich versuche einfach nur, wenn da Fragen sind, denke ich, das im Verein selber zu klären. Und David und ich, wir sehen uns halt sehr täglich im Internat und dann haben wir uns mal ein-, zweimal ausgetauscht, ja. Aber keine Ambitionen.
Wie ist das denn? Beim Handball sind ja Berater nicht ganz so verrufen, wie es im Fußball der Fall ist, oder?
In meinem Fall auf keinen Fall. Ich denke, sie sind wichtig für viele, viele Talente, aber ich denke, wenn man im eigenen Verein hier ist und einen Vertrag unterschreibt, dann ist es für alle Beteiligten gut, wenn das intern und das Verhältnis so gut untereinander ist, dass man da Fragen beantworten kann.
Aber wie viel hast du denn schon als A-Jugendtrainer mit und Nachwuchskoordinator mit Beratern und Co. zu tun? Also inwiefern ist das schon Kultur auch in diesen Altersklassen?
Ja, natürlich weckt das Begehrlichkeiten. Wir haben ja sehr viele Talente, die auch deutschlandweit interessant sind und die in den Herrenbereich gehen. Und da ist auch völlig legitim, dass man da Begehrlichkeiten weckt. Und ich finde es halt nur gut, wenn die Jungs sich dann austauschen mit den Trainern und den Vertrauten oder den Eltern, weil man doch ja doch nach Jahren ein sehr gutes Verhältnis zu den Jungs und Eltern hat. Aber ist eigentlich völlig normal und auch verständlich.
Mhm. David, wie sich dein persönlicher Weg bis hin zum Profi bislang für dich persönlich angefühlt hat, darauf wollen wir später noch bei Löwenhaut nah genauer eingehen. Zu dem Thema aber noch eine Frage jetzt an dich, Daniel. Du begleitest David jetzt schon seit fast 3 Jahren. Ihr seid ja beide 2018 zu den Jungen Löwen gekommen. Wie stolz macht es dich zu sehen, wie rasant sich David entwickelt hat und jetzt seinen ersten Profivertrag bekommt?
Ja, sehr stolz. Also ich denke, mit Philippe Hansu habe ich auch ein bisschen den Weg mit begleitet. Wie alle Trainer, wie gesagt, man geht ja nicht durch eine Schule, man geht durch die B-Jugendschule und David ist ja auch hier hingeholt worden, wo ich nichts für konnte, also auch andere dafür verantwortlich, aber trotzdem an dem entscheidenden Weg, die Leute mit zu begleiten, Erwachsenenbereich und dann halt auch bei Sky zu sehen, das ist natürlich mal was ganz anderes und macht einen natürlich stolz. Und das ist ja auch unsere Arbeit, die wir dann mitbegleiten wollen.
Wie viel bekommst du von den Spielen der Profis noch mit? Also wenn wir jetzt so ein bisschen auf Sportliche schauen, du hast ja mit deinen beiden Jobs quasi A-Jugend und übergeordnet noch Nachwuchskoordinator wahrscheinlich auch genug zu tun, oder?
Ja, zum Beispiel zu gestern kann ich nicht viel sagen zum Spiel, da kann David vielleicht mehr sagen. Aber da haben wir in der Halle gestanden, da gucken wir nebenbei mal oder die Leute sagen mir, steht so und so viel. Nein, ich schaue mir die Spiele im Nachhinein an, aber natürlich haben wir jetzt auch am Wochenende seit Corona mehr Zeit, nicht in die Arena zu gehen, aber dann halt mehr die Spiele im Fernsehen zu verfolgen. Also eigentlich mehr als in normalen Zeiten, wo man am Wochenende unterwegs ist.
Aber wenn man Trainer ist, ne? Also ich kenne das von mir früher, als ich früher beim Radio gearbeitet habe, mit mir konnte man kein Radio mehr hören, weil ich über alles gemeckert habe und alle immer alles verkehrt gemacht haben. Wenn man Handballtrainer ist, kann man dann überhaupt noch ein Spiel entspannt gucken?
Ja, also natürlich nicht, wenn ich die Löwen gucke, da bin ich natürlich klar für die Löwen. Aber wenn man ein normales Spiel guckt, wo man nicht so Emotionen hat drin, dann gucke ich das ganz normal als Fan und versuche auch ein paar Sachen auszublenden und mich zu freuen, wenn einer einen Dreher wirft und nicht zu sagen, oh, der war ja falsch, sondern da bin ich auch noch Fan und das kann ich ganz gut unterscheiden.
Was sagt denn dein analytischer Handballsachverstand zu den letzten Auftritten der Löwen? Also auch wenn du das Spiel gestern noch nicht gesehen hast.
Ja, also ich denke, dass alle nicht zufrieden sind. Das ist ja auch weitestgehend so bekannt. Und aber als Jugendtrainer da jetzt irgendwelche Äußerungen zu machen, stehen mir nicht zu. Ich denke, jeder weiß, wo seine Fehler sind. Jeder weiß auch ein bisschen, wo er ein bisschen besser werden kann. Und ich denke, da gehen wir die richtigen Schritte mit Martin an.
David, ist das schon eine richtig gute Lektion in Sachen Diplomatie für dich?
Ja, ich denke schon.
Ja, das ist ja auch ein Feld, auf dem man ja auch viel lernen muss, ne? Also man kann natürlich immer alles so raushauen, was man so denkt, aber man muss ja zwischenzeitlich in solchen öffentlichen Aussagen ja auch mal Diplomatie walten lassen.
Ja, da vor allem in meinem ersten Interview, da habe ich auch immer ganz viel drüber nachgedacht, was ich sage, weil ich wirklich Angst habe, was Falsches zu sagen, weil ich schon oft mitbekommen habe, wie sich jemand falsch geäußert hat und davor, das muss man halt lernen, dass man, auch wenn man seine Meinung hat, sie manchmal nicht so frei oder direkt äußern sollte.
Schauen wir jetzt mal aufs Sportliche so ein bisschen. Nach der WM sind wir nur schwer aus den Startlöchern gekommen, haben in der Bundesliga 3-5 Punkte gesammelt. Jetzt gab es zuletzt 3 Bundesliga-Siege in Folge und das Weiterkommen in der ERF European League. Wie wichtig war das für die Stimmung in der Mannschaft, David?
Ja, ich glaube, das war sehr wichtig, dass wir unser Ziel erreicht haben, also das Kleinziel Viertelfinale, weil wir haben uns vorgenommen, ins Final vorzukommen und es dann auch zu gewinnen. Ich glaube, das war ja gestern ein guter Schritt nach vorne und ist auch viel Last uns von den Schultern gefallen, weil wir waren schon angespannt nach dem Zwei-Tore-Sieg, weil wir wussten, wir können es besser und wir wollten es auch besser machen. Aber jetzt schauen wir nach vorne, gucken aufs Spiel gegen Melsung und dann auf die weiteren Spiele.
Gestern dann die große Premiere im SNP Dome. Also als erstes mal, die waren schon sehr ungemütlich zu spielen, oder? Also deren Kapitän hat jetzt in 2 Spielen, ich glaube relativ zur selben Zeit im Spiel, die rote Karte gesehen nach 3x2 Minuten. Einmal sah es bei Lukas Nilsson auch so aus, als hätte so ein Angriff auch körperlich Konsequenzen für Lukas gehabt. Die waren schon unangenehm, oder?
Ja, also auf jeden Fall. Man hat ja gesehen, die haben sehr körperbetont gespielt. Das war ja schon im Hinspiel so. Und ja, da mussten wir gut dagegen halten. Das kennt man meistens aus der Bundesliga vielleicht gar nicht, dass eine Mannschaft so grob ist. Also das bei Lukas die Aktion, da habe ich ihm ja gedacht, die Schulter ist ihm rausgesprungen. Aber das muss man auch. So Spiele gibt's auch. Und ich fand's gut, dass wir dagegen gehalten haben. Auch wenn wir noch mehr machen konnten. Aber es hat gereicht.
Es hat gereicht. Wie hat dir der neue SNP-Dom gefallen?
Gut, also wirklich. Die Halle ist sehr gut. Das Einzige, was ein bisschen gestört hat, war vielleicht das Licht, was reinkam am Anfang. Aber das wurde ja schnell behoben. Aber so, sehr gut aus.
Ja, hätte man ja im Zweifel auch, Daniel, wie im Fußball auch mit einer Mütze spielen können, oder nicht?
Oli Kahn-mäßig, wie über 2. Halbzeit.
Ja, aber tatsächlich, kleine Kinderkrankheiten hat die Halle noch, aber im Großen und Ganzen, Daniel, du bist ja jetzt auch schon ein bisschen länger bei den Löwen. Das ist schon eine starke Weiterentwicklung, dass wir jetzt so eine starke zweite Heimspielstätte haben, oder?
ja, ohne dass ich sie gesehen habe, aber die Bilder sehen natürlich gut aus. Alle neuen Arenen haben natürlich einen ganz anderen Standard. Und ich glaube, Andi hat es gestern gesagt, wie viele Arenen hier gespielt wurde, oder Hallen in dem Fall, als Ausweichhalle, ist, glaube ich, jetzt einfach mal eine Lösung gefunden, wo man auch die nächsten 10 Jahre einen Deckel drauf machen kann. Und dann weiß man, wo man spielt und kennt die Abläufe. Und ich denke, das tut unheimlich gut, dann so eine zweite Halle zu haben, klar.
Das stimmt. Mit der SAP Arena ist das, also die SAP Arena mitgerechnet, ist das die 6. Halle, in der ich alleine Löwenheim-Spiele erlebt habe. Die GBG-Halle, St. Leonroth, wir haben in Ludwigshafen Pokalspiele gespielt, mehrere. Dann die SAP Arena, der SNP Dome und natürlich Highlight, 2 Jahre Frankfurt Champions League.
Um die Ecke.
Also 6 Heimspielhallen in, ich bin jetzt auch, glaube ich, 8 Jahre dabei. Also wir reden jetzt hier nicht über einen Zeitraum von 10, 15 Jahren. Und da kommt dann die Rhein-Neckar-Halle in Eppelheim ja auch noch dazu. Also wenn man es mal noch länger fasst. Das sind dann schon 7 Hallen. Also hoffen wir, dass wir zukünftig nur noch in 2 Heimhallen spielen müssen. Ich fand die Halle tatsächlich auch sehr, sehr schön. Also ich glaube, wenn die voll ist mit Zuschauern, gestern war es ja schon ein sehr emotionales Spiel. Ich glaube, wenn da die Halle voll ist, ich glaube, da gehen knapp 4.000 Leute rein, knapp über 4.000 Leute für Handball. Ich glaube, da werden wir schon sehr, sehr viel Spaß mit haben. Jetzt brauchen wir nur noch die Fans, aber da müssen wir hoffentlich auch nicht mehr so, so lange drauf warten. Wie sagt die Kanzlerin, es gibt Licht am Ende des Tunnels, auch wenn es noch ein kleines Licht ist. Wir kommen zur nächsten Kategorie, zu meiner Lieblingskategorie.
Löwen fragen Löwen.
Seid ihr regelmäßige Hörer von Ein Team, ein Podcast, dann wisst ihr, dass es hier schon mal heikel zugehen kann. Mal gucken, was sich eure Mitspieler und unsere Fans so ausgedacht haben für euch. Die erste Frage kommt von Philippa Hansu und geht an David.
Hallo liebe Löwenfans und hallo lieber David. Ich habe 2 Fragen für dich vorbereitet. Und zwar ist einmal die eine Frage, wie viel Gurken isst du ungefähr im Durchschnitt pro Woche? Und die nächste Frage wäre, wann du denn mal wieder Lust hättest, im Mario Kart eine Runde gegen mich zu verlieren. Viele Grüße, dein Philipp.
So, danke Philipp für die Frage. Ich würde sagen, wie viel Gurken ich in der Woche so esse. Sind schon recht viele. Ich mag Gurken. Ich esse sie eigentlich zu jedem Essen fast. Gurkensalat liebe ich. Deswegen, Philipp hat die Frage gestellt, weil er hat beobachtet, immer wenn wir im Hotel zusammen sind, esse ich immer gut und gern viel Gurkensalat.
Also ich muss dir ja ganz kurz reingrätschen. Ne? Also es gibt nichts Schlimmeres auf der Welt als Gurken. Also, da bin ich wie eine Katze. Also ich analysiere jedes Gericht auf Gurken und Zucchini und sortiere das aus. Also
ehrlich? Also ich finde das.
Ja, aber es ist ja schön, wenn du es machst.
Ich find's gut. Nee. Und ja, auf seine zweite Frage einzugehen, ich wäre jederzeit bereit, aber ich glaube, er hat was verwechselt, weil irgendwie bin ich ja immer am Gewinnen. Ich weiß jetzt nicht, was er da vertauscht hat. Versucht jetzt hier irgendwelche Lügen reinzureden, aber ich kann mich nur an das Internat erinnern, wo ich 2-mal mit Abstand Erster geworden bin. Also.
Ah, okay. Mario Kart, ich meine, das ist ja meine Kindheit. War ich allerdings tatsächlich nie gut drin. Ist das jetzt wieder so angesagt?
Ja, auf jeden Fall. Wir spielen das hier im Internat täglich und über einen längeren Zeitraum.
Ist aber nicht das Mario Kart, was wir von früher kennen, ne?
Nicht?
Nein.
Okay.
Nicht mit 3. Bessere Grafik und mehr Futures, würde
nicht
ich sagen.
Nicht nur 2 Knöpfe.
Nicht nur 2 Knöpfe.
Nicht nur 2 Knöpfe. Es reichen ja auch 2 Knöpfe. Bremse hat schon kein Mensch gebraucht. Du brauchtest nur den, womit du die Bananen abwerfen konntest und Gas. Genau.
Gas. Und jetzt noch driften und das war's dann.
Ah, okay. Ich habe jetzt letztens im Fernsehen gesehen, dass man jetzt irgendwie sich so ein Set kaufen kann. Und dann kannst du deine Strecke quasi durchs Internat beispielsweise bauen, die dann einmal abfahren und dann fährst du die praktisch. Das ist ja wie so Google Street View, fährt dann so ein Auto mit so einer Kamera diese Strecke ab und dann fährst du quasi durchs Internat oder so. Ganz coole Sache eigentlich.
Das ist geil. Müssen wir uns vielleicht anlegen, oder?
Musst du machen, denke ich.
Nächste, vielleicht ein Wunsch für nächste Weihnachten.
Ja, ich frag mal.
Die nächste Frage, die für euch da ist, die kommt von unserem Physio via Instagram. Und zwar auch an David. Stimmt es, dass du aus allem einen Wettkampf machst?
Ja, Das stimmt. Wir machen gern so sportliche Wettkämpfe oder gern mal ein FIFA. FIFA-Duell wird auch gern zum Wettkampf. Ich will nur zum Beispiel, sagen wir, aus 3 Matchen, wer zuerst 2 gewinnt, der muss die Küche machen. Also der Verlierer muss die Küche machen. Wir haben immer Küchendienst im Internat und ich habe nicht so Lust, den zu machen und dann spiele ich gern drum.
Aber gibt es da auch jemanden?
Na.
Gibt es da auch jemanden, der da regelmäßig verliert und eigentlich Dauerabo auf Küchendienst hat?
Oh, ja, das ist, ist eher ausgeglichen. Die meisten, die oft verloren haben, wollen nicht mehr gegen mich spielen. Und gegen die Stärkeren, die suche ich mir nicht raus. Deswegen sind das immer so 3-4.
Clever, clever, clever. Michel Abt, unser geschätzter Geistershow-Experte, hat auch via Instagram eine Frage gestellt. Und zwar, David oder David?
Okay, das also mein Name ist David. Meine Eltern haben mich damals so genannt. Und ja, deswegen, ich weiß, er nennt mich gern David, obwohl er es weiß, aber... mein Name ist David.
Michel nennt dich gern David, ja, obwohl er es weiß.
Ja, ja, genau.
Also wenn du willst, meckere ich dann mal mit ihm bei der nächsten Geistershow.
Alles gut, alles gut.
Ich muss ja ganz ehrlich sagen, man hatte mir damals, als du das erste Mal gespielt hast, hat man mir gesagt, dass du David genannt wirst und ich habe es trotzdem ignoriert und dich als David vorgestellt und ich erkläre dir auch den Grund. Beim einem meiner ersten Löwenspiele hat mir Uwe Gensheimer, den ich damals schon vorher auch ein bisschen kannte, mir gesagt, dass Andy Schmid Andy Schmid genannt werden möchte. Ich, Blödmann, habe das dann tatsächlich gemacht und das war tatsächlich verkehrt. Deswegen bin ich auf diesem blauen Fleck, war ich ein bisschen vorsichtig und nachdem man mir dann aber doch auch von sicherer Quelle nochmal bestätigt hat, ja, ja, doch, es heißt David Schmid, war das natürlich dann auch ein kleineres Problem. Klaus Gärtner hat uns auch noch eine Frage geschickt, finde ich sehr interessant.
Hallo David, natürlich habe ich auch eine Frage an dich oder sogar 2 Fragen an dich. Frage 1, stimmt es, dass du FCK-Fan bist und wie geht's einem als FCK-Fan? Jetzt habe ich sogar noch eine 3. Frage. Ist es wahr, dass du der einzige Pfälzer bist mit einem englischen Vornamen? Liebe Grüße und viel Spaß noch beim Podcast.
Danke, Klaus, für die Frage. Ja, ich kann sagen, ich bin jetzt kein richtiger Fan, aber ich verfolge natürlich Kaiserslautern schon. Und es tut schon weh zu sehen, wo die gerade rumkicken, würde ich mal so sagen. Ist schon, ich hoffe zwar, also ich hoffe wirklich, dass die nicht absteigen, weil das wäre schon schade für die Stadt. Aber naja, so wie die gerade spielen, würde es mich auch nicht wundern, wenn sie absteigen. Ja. Und um auf die 2. Frage zu kommen, ja, das kann gut sein, dass ich der Einzige bin. Also ich kenne keinen, der noch einen englischen Vornamen hat. Aber ich glaube, das macht mich dann auch ein bisschen besonders.
Ja, deswegen kommt die Frage direkt nach der Frage David oder David. Wir schieben hier direkt mal unsere neue kleine Unterkategorie ein. Welche sind denn deine 3 Lieblingsclubs sportartübergreifend?
Sportartübergreifend?
Und die Löwen darfst du nicht nennen.
Ah, okay. Also, was könnte ich sagen? Ich würde sagen, im Fußball würde ich sagen jetzt erstmal Kaiserslautern, aber nicht so als wirklicher Fan. Und FC Bayern. Dann übergreifend würde ich sagen, Basketball. Nehme ich gern die Golden State Warriors. Mhm. Und was gibt's noch? Was könnte ich noch nehmen?
Also es waren schon 3, ne?
Waren es 3?
Es waren tatsächlich 3, ja.
Lautern ist auch Fußball.
Nur, Ferien sind schon.
Das Problem ist jedes Mal, wenn hier sich jemand als Bayern München Fan outet, wird die Internetverbindung bei mir immer ein bisschen schlechter. Das ist also, leider problematisch. Daniel, was sind deine 3 Lieblingsclubs? Du hast ja jetzt kurz Zeit gehabt zum Überlegen.
Ja, genau, ich habe überlegt. Also ja, heimatgebunden natürlich Tusem Essen. Viele Jahre meiner Karriere, also Handballmannschaft natürlich. Fußball Borussia Dortmund. Boah, 3. Mannschaft. Muss ich überlegen. David.
Bayern.
Nein.
Das wäre ja jetzt absoluter Frevel.
Ich verfolge jetzt keinen Fußball mehr aktuell, muss ich fairerweise sagen.
Ich aber auch nicht.
Da muss ich früher sagen, Fußball FC Barcelona, von früher noch.
Ja, das Problem ist, meine Lieblingsmannschaft spielt irgendwie nicht mehr so wirklich Fußball. Ich bin ja Schalker, deswegen ist das Fußball. Ähnlich wie Kaiserslautern.
Ja, das stimmt.
Ja, das stimmt.
Nur noch ein bisschen, mit noch ein bisschen weniger Licht am Ende des Tunnels. Wir haben noch eine Frage, die kommt von Flo Schulz an David. Aber Daniel, du musst nicht glauben, dass wir dich verschonen, beziehungsweise dass der Flo dich verschont hat.
Ja, das dachte ich mir.
Servus David, Flo hier. Du, eine Sache liegt mir schon lange auf dem Herzen, deswegen bin ich jetzt echt froh, dass du auch mal im Podcast bist und wir die Sache ein für alle mal klären können. Du erinnerst dich ganz sicher noch an unsere ersten Simeter-Duelle. Da hatte ich deutlich bessere Chancen als jetzt. Aber dank deiner Sonderregelung können wir den Wettkampf noch, naja, so halb offen halten. Und da du so nett bist und mir solche Dinge anbietest, würde ich das natürlich auch gerne für dich tun. Deswegen sag mir doch einfach mal, was kann ich für dich tun, damit du im 21er besser gegen mich aussiehst. Sei ruhig ganz frei, wir werden da mit Sicherheit was finden. Ich wünsche dir noch viel Spaß und freue mich auf deine Antwort.
Danke, Flo. Ja... Ach, das ist wieder eine Frage.
Also erklär mal erstmal, was ist denn das 21er? Also ich glaube, du musst es erstmal ins Boot holen.
Ah ja, okay. Das ist ein Basketballspiel, ein Basketballkorb. Mhm. Man wirft von der Freiwurflinie und immer da, wo der Ball, wenn man jetzt trifft, gibt es einen Punkt und von der Freiwurflinie gibt es zwei. Wenn der Ball dann irgendwo, sagen wir mal, einen Ring springt und dann irgendwo wegfliegt, muss man ab da werfen, wo der Ball aufkommt. Mhm. Und wer dann halt zuerst 21 Punkte hat, hat gewonnen. Und Flo ist halt der Meinung, dass er besser als ich bin. Aber da kann ich sagen, das stimmt auch nicht, wie beim Philipp. Er hat nur mehrfach glücklich gewonnen, das kann ich sagen. Also um auf Flo's Frage aufgreifen zu können, er braucht mir keine Sonderregelung reinzubringen, so wie ich bei ihm beim 7-Meter-Werfen. Ich gewinne auch so gegen ihn.
Okay, also sehr selbstbewusste Ansage. Die nächste Frage von Flo, die geht an Daniel. So, Moment.
Hasinho, der Handballtrainer mit der größten Präzision im Fuß. Bestimmt habt ihr schon einige spannende Themen besprochen. Was vielleicht noch nicht zur Sprache gekommen ist, ist, dass du in deiner Anfangszeit bei den Junglöwen auch als Bauunternehmer tätig warst. Ich glaube, da hast du dich auf die Abnahme von Spielstätten konzentriert. Vielleicht kannst du da mal einen kurzen Einblick geben. Ich erinnere mich da spontan an das Auswärtsspiel beim TV Hüttenberg. Ja, wie ist da dein Eindruck gewesen?
Ja, guter Freund, der Flo. Danke für die Frage. Ja, aber ja, also Hasinho, der Name kommt nicht von ungefähr beim Fußball. Ja. Also kurz hinter Ratinho, müsste man ja von Kaiserslautern kennen. Also ähnlich begabt, bis gar nicht. Ja. Deshalb wurde mir der Name in der Schule schon gegeben, Hasinho. Ja, gut, kann man ja kurz erzählen. Erstes Auswärtsspiel als Rhein-Neckar-Löwen-Jungtrainer. Ich weiß nicht, ob David dabei war.
Nee,
in Hüttenberg. Yassin Medep, Philippe Hansu, Generation Janis Schneibel. Und ich dachte immer noch, da wäre eine feste Wand hinter mir, wie bei Tusem, wo ich gegenschlagen könnte. War aber leider nur eine Trennwand für die Zuschauer. Und in einer ziemlich leeren Halle beim Freundschaftsspiel A-Jugend hat das ein ziemliches Getöse gegeben. Ja, und hatte direkt nach 4 Minuten meines ersten Spiels im Freundschaftsbereich Eindruck bei allen Beteiligten. Ja, auch bei mir.
Die ist dann umgefallen, oder was?
Ja, das war so eine Trennwand für Zuschauer halt. Die war nicht besonders gut befestigt, muss ich sagen. Und ich habe da, ja, mich nach 4 Minuten geärgert und dann fiel die. Und dann wussten die Jungs schon, wo es jetzt der Weg hergeht.
Wo der Hase langläuft, im wahrsten Sinne
des Wortes. Wo der Hase langläuft. den hast du dir ausgedacht. Ja. Genau. Aber da muss ich ja zum Flo auch nochmal sagen, wenn er Bau- oder Bautätigkeiten macht. Also man muss auch sagen, noch ein großer Fauxpas unseres Anfangs war, wo wir die Hallenbreite bezweifelt haben hier im Sportzentrum. Und wir einen Shuttle-Run-Test machen wollten. Und ich und Flo, jetzt nehme ich ihn mit ins Boot, vielleicht kommt er auch mal in den Podcast. Wir ausgemessen haben, wie breit ist eine Halle, Kevin?
Ach Gott, jetzt kommst du. Da kann man ja jetzt nur mal verlieren. Also du meinst jetzt die von Tor zu Tor oder die...
Die andere Breite. Also von...
Ich sage 20.
Sehr gut. Und ein Shuttle Run Test hat auch 20 Meter. Und ich und Flo als Newcomer hier wollten dann die Halle ausmessen und sind auf 22 gekommen. Das quasi, also wir haben die Halle auf 18 Meter getestet und haben dann wirklich in Shuttle Run in 22 hier gelaufen und waren ein bisschen über die Ergebnisse überrascht. Das war auch ein Fehler.
Echt? Ist genau 20?
Genau 20, ja. Und wir haben 22 und ja.
Und von Tor zu Tor? 40? Hm?
Richtig.
Auch richtig. Ja. Boah, das ist ja, ja, heute sollte ich Lotto spielen, glaube ich. Weil Wissen war das nämlich mit Sicherheit nicht. Die Fragen, die wir über dieses Internet bekommen haben, die ersten zwei gehen an Daniel. Die erste von KNTO2411. Was hältst du von Passstaffetten vor dem Torwart einwerfen?
Nichts. Gut. Man muss ja aufklären, KNTO ist, glaube ich, mein Co-Trainer.
Ach so.
Und ja, und ich mag, also mag ich nicht, nein.
Okay. Luke Kopper fragt, wie motivierst du die jungen Spieler, Klammer auf, vor allem im schwierigen Alter?
Ja, Gott sei Dank haben wir hier sehr, sehr ambitionierte und sehr talentierte Spieler. Natürlich gibt es immer Phasen im Leben, das ist auch, glaube ich, normal mit Beruf, Schule oder also Beruf in dem Fall Schule oder machen die, manche sind ja auch schon im Berufsleben Einstieg, wo es Schwierigkeiten gibt, auch im privaten, Freundin, Familie. Ich denke, da muss man immer ein offenes Ohr haben und kein Spieler darf Angst haben, dass man mal vielleicht den Trainer anspricht und das erklärt, weil Missverständnisse sind, glaube ich, immer die größten Probleme. Und wenn man dann noch draufhaut, glaube ich, führt es noch zu der Kontrareaktion. Also bin ich mal ein Freund, auch wenn ich böse gucke, dass die Spieler zu mir kommen können, das besprechen. Damit bin ich bisher gut gefahren und dann kann man das auch vielleicht mal mit einem Tag trainingsfrei oder was auch immer im Gespräch lösen. Aber wenn man nicht redet, kommen da so große Missverständnisse. Mhm. Und das habe ich in der Zeit schon gelernt, dass man da vielleicht ein bisschen einfühlsamer sein muss.
David, was schätzt du, was ist das schwierige Alter? Von wann bis wann?
Ich würde sagen, schwierige Alter 15 bis 16, okay. 15 bis 17 so. Ab dann würde ich sagen, vor allem hier eigentlich gibt es nicht so wirklich ein schwieriges Alter, weil sich jeder, weil jeder weiß, warum er hier ist.
Daniel lacht schon.
Also du bist also, ja jetzt raus.
Also ich würde sagen, im Training merkt man es nicht. Das schwierige Alter merken eher die anderen alle umdrum. So die Waltraut, unsere Herbergsmutter, die merkt unser schwieriges Alter. Aber ich glaube nicht, im Training können wir uns alle sehr fokussieren und das ausblenden.
Also ich kann da nicht so mitreden, weil wenn man Kevin mit Vornamen heißt, dann ist das schwierige Alter so von 8 bis 34.
Ja, nein, aber ich glaube, der David hat recht, dass es für die Trainer und die sportlichen Angestellten hier doch einfach ist, da zu arbeiten und eher die Leute im Umfeld ein bisschen dann Schwierigkeiten haben, aber dafür sind wir dann auch da und das mal dann wieder gerade zurück.
Ich muss kurz sagen, wir haben tatsächlich für wenige Gäste im Podcast, gut, ihr seid auch zu zweit, aber trotzdem für wenige Gäste im Podcast so viele Fragen bekommen, auch gerade aus dem Staff, wie für Daniel. Die nächste Frage kommt von Jo0402.
Ja, Mann.
Auch schon direkt erkannt. Ja, ne?
Ja.
War mir schon klar. Hier steht es im Notfall nämlich auch noch dabei. Also mir schreibt man das dann immer dabei, weil ich das natürlich nicht direkt erkenne. Ist Daniel Hase ein Perlentaucher?
Er ist jetzt ein sehr, sehr, sehr Insider. Soll ich die beantworten oder David?
Ja, ach so, ja, wenn David sie beantworten kann.
Perlentaucher, ja, also man spricht ja von Perlentaucher ein bisschen symbolisch, dass Trainer Talente erkennen und ausbilden. Und da geht es eher darum, dass man die Perlen findet, auch im Scouting. Aber ich habe gerade gesagt, es gibt viele Leute, die an so einer Karriere beteiligt sind. Das sind die Leute, die die Spieler entdecken, sage ich mal, die weiterentwickeln, die in den Herrenbereich bringen und am Ende auch im Profibereich eingliedern. Und Perlentaucher ist dann die Anfang, diese Perle zu finden. Dieser Begriff wurde in letzter Zeit hier doch öfters benutzt, deshalb hat die werte Person den rausgehauen.
War Joe oder Jo Knipp von den Junglöwen? Sagt ihr Jo oder Joe?
Jo.
Jo ist Internatsschüler und Kumpel von David und Spieler von mir.
Also irgendwann hat man mal den Überblick verloren, ob das jetzt dann David oder David, Jo oder Joe. Also offensichtlich ist amerikanische Aussprache von Namen und Spitznamen ein großes Thema bei den jungen Löwen.
Ja, ich glaube, der David oder die Spieler können auch von Verwechslung von mir öfters mal im Training reden, ja. Namentechnisch.
Weil wir haben einen Spieler, der heißt David. Und
Luke und Jo, sehr kurze Namen und schwierig.
Ja. Michael Appelgren hat eine Frage, auch für Daniel Hase. Jetzt bin ich allerdings gespannt. Ich glaube, dass die Antwort sich jeder irgendwie geben kann. Warum wirst du auch Mr. Rabbit genannt? Frohe Ostern.
Ja, Appel, danke für die Frage. Ja. Nachname.
Frage an David von Alisa Nihus. Was macht denn Stefanie Giesinger in Davids Kommentaren?
Stefanie Giesinger ist meine Cousine. Deswegen, das macht sie in meinen Kommentaren. Und das wurde ich schon öfters gefragt und dass ich es klären konnte.
Also hättest du jetzt auch was Cooles sagen können, also so nach dem Motto so, ja, weiß nicht, wir haben uns mal kennengelernt.
Nee.
Schön, ja, aber ist auch cool, dann kriegst du da wahrscheinlich auch sehr, sehr viele spannende Geschichten mit, oder?
Ja, auf jeden Fall. Wir sehen uns zwar nicht so oft, aber wir halten trotzdem den Kontakt und vor allem sehen wir uns an Weihnachten und so, und dann ist es schon sehr interessant zu sehen, was sie so macht. Sie erlebt ja auch sehr extrem viel.
Sehr, sehr cool. This is Ben 04 fragt, wie nervös warst du vor dem ersten Training mit den Profis? Dazu muss ich allerdings auch ganz kurz fragen, wie überraschend war es denn für dich überhaupt, dass du da hereingerutscht bist?
Also das erste Training, das war in meinem zweiten Jahr B-Jugend. Da durfte ich aushelfen, weil ich glaube Apfel da angeschlagen war. Da war ich extrem nervös. Da war ich ja erst frisch sozusagen im Internat. Das war ja erst mein erstes Jahr und ich kannte die Spieler nur aus dem Fernsehen und hatte ich Angst, in die Kabine zu laufen, weil ich hatte Angst, was Falsches zu machen oder mich auf den falschen Platz zu setzen. Aber das ist schnell entflogen, weil die Spieler so offen waren, mit mir direkt geredet haben, vor allem wieder Palle und auch Apfel, der da nicht mittrainiert hat, aber die haben mich schnell aufgenommen, haben mir alles gezeigt und ich hatte gar keinen Grund, aufgeregt zu sein.
Mhm. Dann Frage von Lukas Dilger. Wie würdest du deine Fußballkünste in deiner Zeit in Dansenberg beschreiben?
Also, ich würde sagen, ich bin ja jetzt hier auch nicht der beste Kicker. Also ich sehe mich zwar als so Scorer, ich habe nicht so viele Talente, aber ich könnte den Ball einschieben. Vielleicht haben andere eine andere Meinung, aber so sehe ich's. Und in Dansenberg, da war es nochmal 2-3 Klassen schlechter, weil ich war langsamer, kleiner und etwas kräftiger. Und da ging gar nichts. Da war es extrem schlecht.
Okay, schieben wir doch jetzt hier direkt mal die nächste Unterkategorie hinterher. Nennt uns doch mal abwechselnd, zuerst vielleicht mal Daniel, die drei besten Löwenfußballer. Wir machen dir dann immer ein kleines Ranking.
Von den Profis.
Naja, wenn einer dabei ist, auch gerne von den Junglöwen. Nehmen wir schon mal perspektivisch auf. Aber klar, die Profis stehen da ein bisschen im Vordergrund.
Ja, da ich ja auch einige Trainings bei den Profis gesehen habe, muss ich Patrick Götzky sagen. Oder sage ich Patrick Götzky? Ich finde, Hannes Weindl aus der A-Jugend darf da genannt werden. Weil er unheimlich viel Meter macht, Jan Kraft. Auch ein A-Jugendlicher.
Mhm. David, aber Patrick Götzky, Top-Antwort bisher, würde Werner Schulze-Erdl beim Familienduell sagen.
Ist die Wahrheit, ja.
Die drei besten Profis sind einmal wieder Patrick Götzky. Dann mein geschätzter Teamkollege bei Team Jung, Janik Kohlbacher.
Ach Gott, das kann ja nicht dein Ernst sein. Ey, hör auf, ehrlich. Das ist,
doch.
Gott, ey, der hat doch zwei Holzfüße, der Kerl.
Ja, oh, das behauptet er immer von mir. Also,
da siehst du mal, wie viel Ahnung der hat.
Und der dritte, da gibt es schon sehr viele. Da würde ich sagen, ja, Jerry. Jerry Tolbring noch.
Das nehme ich hin. Vielen Dank euch schon mal. Bis jetzt, das waren unsere Fan- und Staff-Fragen für euch. Wir kommen jetzt zur letzten, aber auch längsten und auf jeden Fall persönlichsten Kategorie.
Löwen hautnah.
Ja, an dieser Stelle möchten wir euch als Menschen ja immer noch mal ein bisschen besser kennenlernen. Wie vorhin bereits erwähnt, seid ihr ja beide seit 2018 bei den Löwen, beziehungsweise den Junglöwen. Das war es dann aber auch schon mit den Gemeinsamkeiten, oder?
Ja. Davor gab es nicht so wirklich keinen Kontakt.
Nein, wir kannten uns nicht.
Beginnen wir mal mit dir, Daniel. Du bist ja schon ein bisschen länger beim Handball. Stimmt es, dass du eigentlich Volleyball spielen wolltest und dann nur durch Zufall zum Handball gekommen bist?
Ja, mit einem Kumpel, ich glaube, das war so vor der C-Jugend, D-Jugend, wie alt ist man da, 10. Dann meinten welche aus der Schule, wir sollten noch einen Sport machen und wollten zum Volleyball. Waren aber in der falschen Halle in Essen. Ja, und dann haben wir Handball gespielt. Und beide nicht die Größten geworden, von daher die richtige Entscheidung. Ja.
Du stammst ja auch...
Auch aufgrund des Sportes, ja.
Du stammst ja auch, das können wir beide, glaube ich, gut festhalten, auch aus einer der schönsten Ecken Deutschlands. Du bist auch ein Ruhrpott-Kind.
Ja, du auch?
Ich bin auch ein Ruhrpott-Kind, ja.
Wo kommst du denn her?
Aber ich komme aus Hamm.
Aus Hamm? Ja, das ist ja auch schön.
Also schön, ja gut, eins ist ja immer, der Slogan des Ruhrpotts war ja eine Zeit lang mal, woanders ist auch nicht schöner, oder wie ging das noch?
Nee, A40, woanders ist auch scheiße.
Woanders ist auch scheiße, genau. Ja, also Schönheit liegt natürlich immer im Auge des Betrachters, also ich weiß nicht.
Ja, aber man muss ja sagen, das ist jetzt Spaß beiseite, Essen und gibt es auch seine grünen Seiten und ist wirklich schön, auch das Ruhrgebiet hat ja einen Wandel hinter sich. Also das können die meisten Menschen sich vielleicht aus dem Süden nicht so vorstellen, aber es ist wirklich eine Reise wert und auch ein bisschen Kultur dabei. Also es hat sich schon sehr gewandelt und ist schon, wenn man dann daherkommt, natürlich noch mal mehr schöner.
Wenn man da wegkommt. Ich habe, man muss aber auch sagen, das muss man jetzt aber auch fairerweise sagen, dass Essen da auch wirklich viel gemacht hat. Ne? Essen ist für mich mittlerweile die vorzeigbarste Stadt im Pott. Da gibt es noch ganz andere Ecken. Also
vor 2 Jahren grüne Hauptstadt Europas. Ich glaube, das sagt ja alles.
Absolut, absolut. Aber auch als Schalke-Fan muss ich sagen, also geschmeidig durch Gelsenkirchen, Innenstadt laufen, das braucht man nicht im Leben.
Weiß nicht, war ich lange nicht mehr, kann ich jetzt nicht
sagen. Ja, ist auch besser wahrscheinlich. Du warst dann bei TuS/SEM Essen als Spieler in der Jugend aktiv. Wolltest du dann Profi werden? Warum hat das nicht geklappt?
Ja, man muss ja jetzt, das war ja so 20 Jahre her, 2018, 19 so aus der A-Jugend. Ja, da war ich einfach nicht gut genug. Das heißt, da waren Michael Haas zum Beispiel mit mir in der A-Jugend, Wawa Tutschkin. Das heißt, Leute und die Profis waren natürlich auch auf dem Niveau, wo jetzt zum Beispiel die Rhein-Neckar-Löwen waren und Platz 3 gespielt. Da war ich einfach zu schlecht, ja? Das muss man sagen. Und dann habe ich über die zweite Mannschaft da gespielt und ja, irgendwann ist es dann immer so, dass man sich halt neue Vereine sucht, weil, wie gesagt, das Einzugsgebiet und natürlich auch die finanziellen Möglichkeiten jetzt gar nicht mehr vergleichbar mit den heutigen waren in Essen. Und Idole wie Oleg Willicki da gespielt, Torge Warnow und so, die ihr auch noch kennt, Krischer Hannawald. Und da war natürlich irgendwann das Talent nicht mehr so schnell darstellbar von mir.
Stand für dich denn trotzdem immer fest, dass du dem Handball auch nach der aktiven Karriere treu bleiben willst?
Ja, also mir hat Handball relativ viel gegeben in meiner, also war nicht nur ein Sport, sondern auch mein Hobby und mein Leben dann in der Jugend. Und das war klar, dass ich dann irgendwann wieder zurückkehren will zum TuS/SEM und dann halt auch eigentlich das Ziel hatte, immer Mannschaften ja, zu coachen. Mhm.
Gelernt hast du eigentlich Reiseverkehrskaufmann.
Ja.
Wie lange warst du in dem Beruf aktiv, bevor es dann...
Immer parallel natürlich, weil kein Profitum war, das heißt 12 Jahre am Ende. Auch dadurch durch den Handball, durch Kontakte gekommen, ein sehr sportaffines Reisebüro, wo sehr viele Handballer ein- und ausgegangen sind. Und auch das hat sehr viel Spaß zu seiner Zeit gemacht. Ja,
12 Jahre lang. Wann wurde aus dem Nebenjob Handballtrainer ein Hauptjob?
Ja, also die Karriere ist dann so in Anführungsstrichen klassisch, zweite Mannschaft, Kapitän, junge Spieler ranführen. Ich glaube, da braucht man hier nichts zu sagen. Und am Ende kommt dann immer auch die Möglichkeit, eine B-Jugend zu übernehmen. Und das war dann der Jahrgang 95. Also jetzt vor 11 Jahren und dann hat das so über Teilzeit, so vor 6, 7 Jahren angefangen, Profi zu werden.
Mhm.
Also Trainer-Profi, ja.
Für was warst du bei TuS/SEM alles zuständig?
Also in der Kernzeit für die A-Jugend, Jugendkoordinator, die U23 trainiert, 2 Jahre Co-Trainer der Profimannschaft, interimsweise die Profis noch trainiert. Also eigentlich alles sowas im Anschluss Leistungsjugendbereich.
Mhm. Ja, nach dem Bundesliga-Aufstieg in der letzten Saison kämpft Essen aktuell, ich glaube, man kann sagen, natürlich gegen den Abstieg, setzt dabei aber auf ganz, ganz viele junge Eigengewächse. Mit wie vielen davon hast du noch zusammengearbeitet?
Ja, also jetzt, das verändert sich natürlich über die Jahrgänge, aber 4 bis 5, die aktuell im Kader stehen, hat man aktiv begleitet. Ich glaube, ich nerv meine Jungs auch öfters mal über meine Lieblinge oder Nicht-Lieblinge, ja. Aber nein, das ist ja genau das, was wir eingangs mal sagten. Da guckt man bei Sky und kennt die Spieler persönlich, kennt die Protagonisten und macht einen unheimlich stolz, ja, dass da auch nicht nur Spieler dann da noch sind, sondern auch die Spieler, die dann keine Karriere haben, Physiotherapeuten sind oder im Umfeld tätig. Das macht mich stolz und ja, das macht Freude und dann muss ich den einen oder anderen auch mal nerven, wenn ich sage, wie gut er gespielt hat. Und dass sie selber geschafft haben, jetzt in der besten Liga der Welt zu spielen, spricht natürlich auch für ihre Motivation.
Gibt es denn außerhalb Essens bekannte Spieler, die du trainiert hast, wo du das dann auch behauptest, wo du auch sagst, da habe ich ein bisschen mitgewirkt?
Ja, wenn man jetzt so ein bisschen mitgewirkt, kann man ja immer sagen. Das heißt, die Spieler wie es also am Wochenende, wenn man Berlin gegen Leipzig sieht, Luka Witzke ist auch in der Jugend bei uns gewesen, René Zobel, der in Baling spielt. Ja, da fallen schon ein paar zusammen, die man in einer relativ kurzen Zeit begleiten durfte und zu denen man immer auch lose Kontakt hat. Und das macht dann Spaß sicherlich, wenn man die Jungs dann auch erwachsen werden sieht.
Mhm. Wie kam es dann 2018 zu dem Wechsel aus dem Pott nach Baden?
Ja, wie gesagt, die Profis sind ja nicht aus der zweiten Liga abgestiegen. Neuer Trainer ist gekommen, so damit war die Profi-Tür zu, sag ich mal. Und nach all der Zeit war dann halt mal eine Veränderung nötig oder auch möglich, dadurch, dass ich ja nicht gebunden war. Ja, und dann kam der Kontakt mit den Junglöwen zustande. Sie haben natürlich da gerade auch gesucht, um eine Hauptamtlichkeit darzustellen, auch parallel zu Florian Schulz. Ja, und ist natürlich eine gute Adresse in Deutschland und dann sind wir uns relativ schnell einig geworden und dann begann das Engagement im Sommer 2018.
Was hat dich von der Aufgabe bei den Junglöwen überzeugt?
Ja, zum einen müssen wir natürlich sagen, dass man mit sehr viel Leidenschaft und sehr viel Flickenteppich, würde ich jetzt mal nennen, das in Essen gemacht haben, in verschiedenen Hallen trainierten, Krafttraining nicht in der Halle stattgefunden und natürlich weit weg von funktionierenden Internat waren, das muss man einfach sagen. Also mit sehr viel Leidenschaft, sehr viel Elternpower, und hier kam man hin und hat, das will ich ja immer sagen, viele Sachen sind hier selbstverständlich, die nicht selbstverständlich sind. Ja, ein Internat vor der Tür, ein Badeschlappen zum Training, ein Kraftraum in eigener Halle, dieselbe Halle, das ist nicht selbstverständlich, eine eigene Umkleide und so weiter. Und das hat natürlich Begehrlichkeiten geweckt, die Jungs dann dahin noch weiterzuentwickeln. Ja. Und da muss man nicht lange überlegen, weil die Möglichkeiten gibt es nicht so oft in Deutschland.
Mhm. Hattet ihr dann gleich von Beginn an auch miteinander zu tun, David? Du bist ja dann auch 2018 gekommen.
Am Anfang, da muss ich zurück überlegen. Stimmt. Daniel hat angefangen, das Wurftraining zu übernehmen. Mhm. Immer mittags. Und da haben wir uns kennengelernt, würde ich sagen. Und dann hat das Internat, die B-Jugendlichen damals, haben immer nur viermal in der Woche trainiert. Und dann durften wir mittwochs immer beim Daniel in der A-Jugend mit trainieren. Und da habe ich ihn dann auch so der erste Kontakt. Mhm.
Du bist 2002 in Kaiserslautern geboren. Das ist unfassbar, wenn ich überlege. Also das tut richtig weh mittlerweile, dass man dann merkt, dass die ganzen 2000er, weil da hat man dann schon erste Dinge gemacht. Jetzt, da fühlt man sich dann schon ein bisschen alt, ehrlicherweise. 2002 habe ich schon das erste Mal Public Viewing angeschaut für die Fußball-Weltmeisterschaft. Aber du bist 2002 in Kaiserslautern geboren, hast bei der TSG Kaiserslautern gespielt, beim TV Rammstein und gerade schon kurz erwähnt TuS Dansenberg. Von dort bist du zu den Junglöwen gekommen. Wie wurdest du entdeckt?
Mein damaliger B-Jugendtrainer Daniel Meyer hat mich zum Probetraining eingeladen. Er war auch parallel für, ich weiß nicht mehr, einen Monat oder zwei Monate noch mein Auswahltrainer von Rheinland-Pfalz. Und daher kannte er mich und da hat er mich zum Probetraining eingeladen. Dann bin ich hierher gekommen und dann habe ich halt das Angebot bekommen. Aber ich habe gesagt, ich möchte noch ein Jahr für Dansenberg spielen, weil das war gerade 10. Klasse in Kaiserslautern und die wollte ich noch beenden. Und danach bin ich immer ein Jahr zweimal pro Woche ins Training hierher gekommen. Und dann 2018 bin ich dann komplett ins Internat gezogen.
Ist ja eine sehr vernünftige Einstellung, Daniel, oder? Dass ein Spieler selber darüber nachdenkt, noch gewisse Schulklassen fertig zu machen, könnte mir vorstellen, dass das auch nicht selbstverständlich ist, oder? Weil viele ja dann auch sofort sagen, ich will unbedingt Profi werden und wenn ich dafür alles abbrechen muss, dann ist das so.
Ja, finde ich schon richtig, die Entscheidung ist auch, ja gut, wird von uns natürlich auch mitbegleitet, ja, bringt ja nichts, wenn einer dann keinen Schulabschluss hat und zum Handball ist, deshalb so eine Übergangsphase dann für diese bisherige Karriere in Kauf zu nehmen, mal zweimal die Woche 100 Kilometer knapp zu fahren, 200, ja, hin und zurück, ja, ist beachtlich und zeigt, glaube ich, auch Davids Willen, das zu wollen, auch mit der Entwicklung, die er körperlich in der Zeit genommen hat und technisch, denke ich, zeigt das, dass er den Willen dazu hatte, den Weg bisher so zu gehen und auch weiterzugehen, hoffe ich.
Beantwortet, glaube ich, auch so ein bisschen schon meine nächste Frage. Bist du dann auch ins Internat gezogen, beziehungsweise lebst du dort immer noch?
Ja, ich lebe hier immer noch. Ich bin jetzt zweieinhalb Jahre im Internat. Und ja, das war einfach viel einfacher. Wir trainieren ja fünfmal in der Woche. Und es ist einfacher, wenn man hier im Internat lebt. Und wie Daniel schon sagt, wir haben für uns sind Sachen selbstverständlich, für die anderen ist es ein Luxus, zum Beispiel der Kraftraum oder dass wir jeden Tag gekocht bekommen, gewaschen bekommen. Also ich weiß nicht, ob das bei anderen Internaten genauso ist. Und das hat mich natürlich auch überzeugt. Klar war es am Anfang schwer, von zu Hause wegzugehen. Aber langsam hat man sich dran gewöhnt und ich glaube, das ist auch der richtige Weg, um dann am Ende Profi zu werden.
Mhm. Ich hab ja auch ein bisschen mein Ohr und meine Augen auch in der Fußball-Nachwuchsarbeit und ein richtig guter Freund von mir ist jetzt der Leiter des Nachwuchsleistungszentrums von Holstein Kiel und beim Fußball geht man so ein bisschen wieder weg davon, Daniel. Also man geht wieder ein bisschen weg davon, die Jungs schon wie Profis zu behandeln. Das heißt also, die waschen, die putzen ihre Fußballschuhe selber, die waschen ihre Klamotten selber, die kochen selber. Was ist da der Königsweg?
Ja, wenn der Königsweg immer alle paar Jahre verändert wird, dann gibt es den Königsweg nicht. Natürlich muss man immer die Gegebenheiten haben, die man hat. Wenn man was neu aufbaut vielleicht, wie in Schleswig-Holstein, ist es möglich. Vielleicht wird man das jetzt auch wieder anders gestalten, wenn man das neu bauen würde als vor 12 Jahren. Klar, weil klar ist es viel abnehmen. Man kann natürlich da auch sagen, ey, ihr müsst fordern und fördern. Ja, ihr kriegt viel abgenommen, also müsst ihr auch mehr leisten. Kann man ja auch den Weg gehen. Mhm. Aber natürlich, wenn man jetzt den Handball nimmt, ist es ja auch nicht so, dass wenn wir reisen oder übernachten oder trainieren, dass es unbedingt in der zweiten Liga sofort der Alltag ist. Das muss man auch sagen. Ich halte es einfach mehr mit den Gegebenheiten, die wir haben, die Jungs, und das weiß David, stetig daran zu erinnern, wie gut sie es haben, wie schlecht es in Anführungsstrichen laufen kann. Und das fordere ich dann auch ein. Und dann die Kleinigkeiten wie Pünktlichkeit und so Sachen natürlich selbstverständlich einzufordern, eine Selbstverantwortung zu haben und eine Selbstachtung, was man überhaupt hat. Und das ist auch anstrengend. Aber klar, wäre halt auch ein gewissen Charme, wenn sie ihre Sachen selber waschen. Obwohl ich das, glaube ich, eher in Chaos ausarte. Oder David?
Glaube ich auch.
Wann hast du denn gemerkt, David, dass es mit deinem Traum vom Handballprofi auch schon sehr früh was werden kann?
Also, so wirklich gemerkt, weiß ich gar nicht. Also, als ich hergekommen bin, wusste ich, ich will es werden. Also, wenn ich den Schritt hier mache, dann gebe ich auch alles, setze ich alles daran, um das dann auch am Ende, dass es am Ende klappt. Aber so richtig, glaube ich, habe ich es gemerkt, dass es was werden kann, als ich das Vertrauen von den Trainern bekommen habe, auch Spiele über einen längeren Zeitraum bei den Profis zu spielen und dass ich auch gemerkt habe, dass ich da mithalten kann und ab da habe ich auch gemerkt, dass ich wirklich gute Chancen habe und dass ich da jetzt weiterarbeiten muss und ich noch nicht am Ziel bin, sondern erst, dass das erst der Anfang ist.
Also hättest du dir vor einem Jahr vorstellen können, dass wir heute hier sitzen und gemeinsam einen Podcast machen?
Nein, also wie gesagt, im ersten Jahr war es, habe ich also wirklich nur davon geträumt, da war es wirklich nur ein Traum, letztes Jahr auch und in einem Jahr hat sich so viel geändert, also wirklich vor einem Jahr, da hätte ich noch nicht mehr gedacht, dass ich so viel Drittliga spielen darf, muss ich ehrlich sagen, also bin ich ehrlich froh, wie die Entwicklung gelaufen ist.
Also rekapitulieren wir das Ganze ganz kurz nochmal. Also wir sind in die Vorbereitung gegangen mit Apfel und Palle als gesetzte Torhüter. Dahinter war Niklas Gierse Nummer 3. Dann hat sich erst Apfel schwer verletzt und wir haben Nikolas Katsigianis nachverpflichtet. Dann sind auf einmal ja auch noch Palle und Niklas ausgefallen und auf einmal warst du im Bundesliga-Kader, obwohl du eigentlich ja für die zweite Mannschaft in der dritten Liga und die A-Jugend eingeplant warst. Wie hat sich dein erster Trip mit den Profis angefühlt? Du hast ja gerade schon kurz angedeutet, bei deinem ersten Profitraining war schon so die Frage, naja, auf welchen Platz kann ich mich eigentlich setzen? Wie war das im Bus? Da ist das ja wahrscheinlich nochmal schlimmer, oder? Wenn man sich da auf den Platz von, Palika setzt, das ist wahrscheinlich auch erstmal eine Diskussion, oder?
Also meine erste Fahrt, das war damals nach Holstebro, Dänemark. Da es war alles natürlich neu für mich. Ich bin auch als letztes in den Bus gegangen, um zu gucken, wo Platz frei ist. Ich habe auch viel mit Philipp geredet, habe gefragt, wer sitzt da, kann ich mich da hinsetzen? Ist es okay, wenn ich mir jetzt eine Flasche nehme und sowas? Also ich habe viel noch nachgefragt, ob das okay ist. Aber die Spieler haben mich auch aufgenommen, haben mit mir geredet. Also jetzt im Nachhinein hätte ich eigentlich gar keine Bedenken haben müssen, weil wenn ich mich auch auf den falschen Platz gesetzt hätte, da hätten die mit mir geredet, hätten mir gesagt, dass das ihr Platz wäre und da hätten die mir einen freien Platz zugewiesen. Also die Spieler sind so nett hier alle, also da hat man, braucht man wirklich als Jugendspieler gar keine Bedenken zu haben. Mhm.
Wovor warst du am Ende aufgeregter? Vor deinem ersten Bundesligaspiel oder vor deinem ersten Sky-Interview oder vor deinem ersten Podcast?
Puh, ich würde sagen, vor meinem ersten Spiel, glaube ich. Da war ich am aufgeregtesten. Oder vom ersten Sky-Interview, weil ich da reden musste.
Ja, vor allen Dingen. Ja, aber gut, du hast ja.
Da musst
du, ich glaube, du wirst ja vor deinem ersten Bundesligaspiel überhaupt erstmal die Möglichkeit bekommen haben, aufgeregt zu sein. Weil das erste Sky-Interview, ja, das, also ich glaube, da hast du ja gar nicht die Zeit, oder? Da großartig drüber nachzudenken. Ja.
Also da auch, also beim Bundesligaspiel war es ja auch, da hatte ich auch nicht wirklich viel Zeit drüber nachzudenken. Auf einmal sagt Martin, ja, David, jetzt rein. Also da hatte ich gar keine Zeit, nervös zu sein. Deswegen, und da habe ich es auch schnell ausgeblendet. Und beim Sky-Interview, wie du sagst, ja, hatte ich auch nicht viel Zeit, aber da war ich ein bisschen nervöser, weil ich, wie ich schon vorhin angesprochen habe, Angst hatte, was Falsches zu sagen oder mich zu versprechen. Das passiert mir oft bei Schulreferaten und so und ich weiß, dass ich sehr nervös werden kann und auch rot im Gesicht. Da hatte ich Angst, habe ich mir nur gedacht beim Sky-Interview, bitte sag jetzt nichts Dummes oder werd bloß nicht rot. Alle gucken zu, bitte passiert das nicht, habe ich mir gedacht.
Aber Daniel, Bewertung, erstes Sky-Interview, David Spät, welche Schulnote gab es dafür?
Ausbaufähig.
Dankeschön. Genau davor hatte ich Angst.
Ja, aber das ist ja auch, wie er schon gesagt hat, da musst du reden. Also vor dem Interview, nicht, dass du nicht reden kannst, aber ich glaube, dass einfach Bälle halten ist einfach einfacher, ne?
Ich glaube, das kann ich besser.
War David denn immer schon so ein 7-Meter-Killer? Daniel?
Also ich glaube, ich sage immer, wenn eine weibliche C-Jugend jetzt hier gegen David spielen lässt, will er die fertig machen. Ja, also er will jeden Ball halten, den du aufs Tor wirfst. Egal, ob das jetzt ein Bundesligaspieler wirft oder Florian Schulz. da hat er den Killerinstinkt. Aber ja, natürlich, er hat ja im zweiten Jahr B-Jugend auch schon A-Jugend gespielt und hat dann auch in den Finals 7 Meter gehalten. Ja, das heißt, ja, das ist ja auch immer der, muss man ehrlich sagen, der einfache Weg für die jungen Torhüter. Die kommen rein zum 7 Meter. So wie jetzt auch bei Martin. Und dann ist es halt die Situation, dass die Schützen den Torhüter nicht kennen. Und so kommen die meisten rein. Das heißt, das ist der Schlüssel. Aber generell will, glaube ich, David den Ball von jeder Distanz einfach halten.
Mhm. Eigentlich, wie haben wir ja gerade kurz angedeutet, David war eigentlich nicht für die erste Mannschaft eingeplant. Noch nicht, natürlich. Wie läuft das ab, wenn sich so ein Profi verletzt und es dann Ersatz aus der Jugend braucht? Ruft Olli dich dann an, Daniel, und ihr stimmt euch ab, welcher Spieler am besten einspringen könnte, oder wie läuft das?
Naja, wir haben ja auch, also erstmal ist die Kommunikation läuft in einer Gruppe, am einfachsten, also über Olli, Martin, Klaus und Michael Abt natürlich. Und klar, viele Spieler spielen ja auch in der U23 schon. David haben wir es entschieden, auch aufgrund der Leistung, aber aufgrund des Alters sind ja einfach manche da. Da haben wir gemeinsam eine Gruppe, treffen uns auch in der Gruppe und tauschen uns aus, wer jetzt das verdient hat. Manchmal sagt man ja auch, oh, das passt gerade schulisch nicht oder vom Verhalten her nicht. Und dann belohnt man Leute nicht. Aber wir haben ja sehr kurze Wege im Mittelfeld, sag ich mal. Das heißt, ja, heute trainieren auch zwei junge Spieler mit. Und ja, das ist ja auch gut für die Spieler, weil es wichtige Erfahrung ist. Und ich bin immer Fan davon, weil sie nehmen immer was mit und sie haben immer eine Geschichte zu erzählen. Der macht das so, der wirft so den Ball. Mhm. Und da findet eine enge Kommunikation statt und die Jungs profitieren davon.
Ist die Aufgabe, Nachwuchskoordinator so ein bisschen auch zu vergleichen mit dem sportlichen Leiter bei den Profis? Also bist du quasi der Olli Rogisch der Junglöwen?
Ja, nein. Also hier ist es ja sehr familiär geführt. Das heißt, der sportliche Leiter des Internats ist Rolf Bechtold. Und ich denke, dass ich und Michael Abt in der U23 und A-Jugend das zusammen sportlich entscheiden. Dann noch mit Tobi Scholl ist in der B-Jugend, welche Spieler ins Internat kommen. Also ist sicherlich nicht so, als sportlicher Leiter hinzustellen. Das wäre falsch. Aber wir tragen alle dazu bei, dass wir gute Entscheidungen treffen. Wie man David einfach sagen, der trainiert dann mal heute nicht an Profis und geht in die Schule oder andersrum. Da müssen wir einfach immer besprechen. Aber oder er fährt mit oder spielt dann mehr, aber das treffen wir zusammen. Mhm. Ja.
Neben der Essener Vergangenheit teilst du dir auch ein Hobby mit Olli Rogisch. Du bist ebenfalls ein großer Fischfreund, habe ich mir sagen lassen. Bei Olli sind es allerdings die Kois, bei dir eher Aquariumsfische?
Ja, Anfänger, ne? Zierfische. mit 16 aufgehört und jetzt durch Sascha Panda wieder angefixt worden. Ja? Und durch die Corona-Zeit steht seit Weihnachten Aquarium bei mir. Ja. Klein, aber fein, würde ich sagen.
Ja, Sascha Panda hätten wir ja auch gerne mal im Podcast. Hast du einen guten Einfluss auf Sascha, sodass wir die Physios mal in Podcast bekommen? Oder auch siehst du es auch als unmögliche Aufgabe an?
Ich kenne ihn ja nicht so lange, aber es ist unmöglich.
Ja, ist echt schlimm. Wie sieht's bei dir aus mit Hobbys, David?
Computerspielen, FIFA spielen, Mario Kart, wie schon angesprochen, aber sonst bleibt ja nicht viel Zeit für viele Hobbys. Wenn man 2 bis 3 Mal Training am Tag hat, dann nimmt man die freie Zeit meistens zum Ausruhen, zum Regenerieren und da hat man jetzt nicht noch viel Zeit, irgendwelche anderen Hobbys zu starten.
Du gehst ja auch parallel noch zur Schule, oder? Also machst dein Abi gerade.
Mein Fachabitur, ja, im letzten Jahr bin ich jetzt.
Mhm. Lässt sich das gut unter einen Hut bringen, Profi-Handball und Fachabitur?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin an der Schule mit unserer Klasse, ist voll mit Leistungssportlern. Da sind auch Fußballer aus Hoffenheim und Golfer aus St. Leon. Und da sind die Lehrer sehr kooperativ. Die stellen mich immer frei für die Trainingseinheiten, schicken mir meine Unterlagen, dass ich sie gut nachholen kann. Und wenn ich was brauche oder für längere Zeit wegfahre, jetzt zum Beispiel wie in Dänemark damals, dann war das kein Problem für die und ich kann auch Arbeiten nachschreiben oder gegebenenfalls auch vorschreiben. Also habe ich keine Probleme.
Es gibt Nachwuchs-Profi-Golfer in deinem Alter?
Ja.
Ich dachte so ein Nachwuchseintrittsalter für einen Profi-Golfer ist irgendwie so 42 oder so.
Nein, da gibt es schon viele mit 16, manchmal mit, der hat mir erzählt, ich glaube, da sind welche 12, 13-Jährige schon dabei, die golfen da im Club. Also,
okay.
Hab mich auch gewundert.
Ist nicht so mein Sport, kann ich, aber ich dachte tatsächlich, wenn man da mit 42 ganz gut trifft, dass man dann schon als Jugendnachwuchstalent gilt. aber wir waren bei der Schule. Daniel, wie wichtig ist es euch denn, dass unsere Junglöwen ja auch in der Schule ihre Leistung bringen und nicht nur auf der Platte?
Ja, schon natürlich wichtig. Ja, David verzieht gerade so, wo ich dachte mit Schule, das Gesicht. Ja, nein, das muss man im Auge behalten. Ja, es gibt ja auch Spieler, die nicht im Internat sind. Das muss man auch sagen, die Fahrtwege haben. Und da muss man das... Also am Ende spielen wir Handball. Natürlich ist ein Handballprofi ein schöner Beruf und ist aber nicht mit dem Fußball vergleichbar. Das wissen ja auch alle, ist tausendmal erzählt worden. Trotzdem kann man ein schönes Leben damit haben, aber ich glaube, eine Basis für ein Privatleben neben dem Handball oder ein berufliches Leben sollte man legen. Und das ist ja auch hier wichtig mit Anpfiff ins Leben, dass wir den Jungs dann auch Nachhilfe geben, Lernzeit geben, Unterstützung geben. Nicht nur den Internatlern, dass sie dann möglichst ihr Abitur machen, Fachabitur, um dann eine Basis zu haben. Und natürlich ist es wichtig, also jetzt auch mit 16 alles auf Handball zu setzen, das finde ich falsch. Also beides ist wichtig. Und wenn man das eine schon abgeschlossen hat, kann man sich aufs andere fokussieren, aber ist natürlich mit entscheidender Weg in der Karriere.
Mhm. Also lange Jahre waren Grötzky und Gensheimer natürlich die großen Leuchttürme der Kronau-Östringer Jugendabteilung. Dann kam aber lange niemand, der sich wirklich nachhaltig bei den Löwen durchgesetzt hat. Momentan finde ich, also habe nicht nur ich den Eindruck, scheinen da einige wieder wirklich gute Chancen zu haben, sich auch direkt bei den Löwen als Profis durchzusetzen. Insgesamt sind 6 ehemalige Junglöwen bei den Profis zum Einsatz gekommen oder 6 Junglöwen und ehemalige Junglöwen. Das waren David, Philipp Ahansu, Niklas Gierse, Kaspar Feigl, Veit Schlafmann und Elias Scholtes. Damit kann man als Nachwuchskoordinator eigentlich echt zufrieden sein, oder?
Ja. Also klar, das sind ja natürlich Momentaufnahmen, weil Spieler verletzt waren, das muss man sagen. Und auch David, jetzt als Beispiel, hat einen Profivertrag unterschrieben. Ich glaube, Peter Neururer hat es mal gesagt, es ist ein Unterschied, einen Profivertrag zu unterschreiben oder Profi zu sein. Mhm. Das ist noch ein langer Weg. Aber klar, wir haben so viele gute Talente ab der B-Jugend, die das schaffen können. Ob das immer bei den Löwen ist, ist natürlich auch Kadermanagement bei den Profis. Aber natürlich, nach außen hin, wenn man Philipp gestern sieht, der spielt auch, fängt an, ERF-Cup, fängt in der Profibereich an. David wird auch Spielzeit kriegen. Das macht einen stolz und das bestätigt die Arbeit der letzten Jahre und natürlich die Grundsteine, die da vorgelegt wurden. Du hast gerade gesagt, nur bei den Löwen, natürlich spielen auch Spieler woanders. Vielleicht ist der Weg auch mal woanders, aber auch das macht einen ja stolz. dann diese Grundsteine zurückgelegt haben. Und vielleicht kommen ja auch Spieler mal wieder zurück, die dann hier die Ausbildung haben. Ja, aber aktuell sind wir da auf einem richtig guten Weg und wollen das weiter forcieren.
Ja, Philipp hat jetzt gegen Minden, und das muss man sagen, ohne Verletzungsdruck, zum ersten Mal auch angefangen.
Richtig, genau. Ich glaube, das erste Bundesligaspiel, was er angefangen hat. Ja, aber auch in dem Minnenspiel ist ja Druck da. Ja, also dem hat er auch ein Stück weit standgehalten. Ja, und wie gesagt, wenn man Jahrgang 2001 ist, dann ist es sehr früh und das macht schon Spaß, obgleich wir wissen, was wir da noch tun müssen. Ja.
Ja, gut, dass die jungen Kerls durch Verletzungen in den Profikader rutschen, da spielt natürlich auch ein bisschen Glück, in dem Fall Glück für den jungen Kerl, Pech natürlich für den gesetzten Spieler, der dann nicht dabei oder nicht mehr spielen kann in dem Moment. Ich glaube, wir waren gestern alle auch kurz ein bisschen schockiert, als Mikkel Appelgren zum ersten Mal nach wie vielen Monaten wieder in die Halle gekommen ist. Er hatte es bei der Geistershow ja schon angedeutet, dass sein Arm nicht mehr dieselben Ausmaße hat, wie sie den er vorher hatte. Aber es gehört, so ein bisschen Glück gehört auch einfach mit dazu, oder?
Ja, natürlich, klar, gerade im Tor, wo nicht so viele auf der Position sind, auf anderen Positionen kann man ja mal tauschen, aber im Tor ist es natürlich so, dass man sich verletzt, aber dann geht es natürlich auch darum, wie die Spieler das ausnutzen, ja, und David hat es phänomenal ausgenutzt und hat da in kurzer Zeit auf sich aufmerksam gemacht, ja, oder andererseits kann man natürlich auch vielleicht ein bisschen mehr Mut verlangen, vielleicht nicht von den Vereinen, die in den Top 3 sind, aber auch mal in dem Mittelfeld oder auch zweiten Liga oben junge Spieler zu verpflichten, reinzuschmeißen. Weil wir haben da Qualität in Deutschland, das wird meiner Meinung nach oft mal so ein bisschen, haben wir nicht mal wieder, es ist auch jedes Jahr mal anders, mal haben wir Rückraumspieler, mal nicht, mal haben wir außen, aber einfach ein bisschen mehr Mut zu beweisen, die jungen Spieler reinzuschmeißen, natürlich in körperlichen Positionen wie Rückraum, Kreise, ist unheimlich schwierig, aber gerade außen im Tor haben wir so viele Talente, wo ich eigentlich auch die Bundesliga-Vereine, würde mich freuen, wenn wir ein bisschen mehr Mut haben würden, da an Position 2 auch deutsche junge Spieler reinzuschmeißen, weil so schlecht ist es wirklich nicht.
Mhm. Wie kann man sich denn das so vorstellen, so eine Integration als junger Spieler, David? Also du hast ja gerade auch schon angedeutet, dass Philipp schon im Profikader war, hat dir natürlich auch ein bisschen geholfen. Aber wie stelle ich mir das vor? Also nimm uns mal echt ein kurzes bisschen mit, wie das dann tatsächlich so abläuft.
Also, wie soll ich sagen, ich könnte ja mal erzählen, wie es so im ersten Training war bei mir. Da könnt ihr, da war Philipp nicht dabei.
Okay.
Da bin ich halt reingekommen. Die Spieler kannten mich natürlich nicht. Ich habe mich erstmal vorgestellt, wer ich bin zu jedem hingegangen, habe ihm Hallo gesagt. Und dann wurde es eigentlich, ist eigentlich nicht viel anders als beim Jugendtraining. Dann bin ich in die Halle gekommen. Wir haben angefangen zu trainieren. Wenn ich Fragen hatte, war ich natürlich zu schüchtern, um sie zu stellen, aber da hat meistens, es sind die Spieler dann direkt zu mir gekommen und haben mir dann erklärt, zum Beispiel beim Torwart-Einwerf wusste ich nicht genau, was ich machen soll, dann haben die Torhüter mit mir geredet, haben mir gesagt, so und so machst du es, wir wechseln dann immer und haben die mir auch gesagt, wenn ich Fragen habe, brauche ich auch keine Angst haben, sie zu stellen. Wie kann man sich noch vorstellen?
Ja, wir haben denn zum Beispiel Apfel, Palle, Katze auf deine wirklich starken ersten Auftritte in der Bundesliga reagiert?
Also da kann ich nur sagen, die haben sich alle wirklich für mich gefreut. Die waren wirklich, wirklich sehr glücklich darüber. Zum Beispiel auch der Palle, der hat gesagt, ich mach's gerade wirklich gut, aber er zeigt mir auch, wie ich es noch besser machen kann. Er will mir auch helfen und da bin ich auch froh drüber. Wir haben so ziemlich nach jedem Spiel drüber geredet, weil ich bin auch ein Mensch, wenn ich zum Beispiel gegen Kadetten im zweiten Spiel war ich nicht gut. Und da habe ich mich auch sehr lang mit mir selbst befasst, aber da hat der Palle schnell auf mich eingeredet, hat mir gezeigt, was ich besser machen kann. Und wir haben drüber geredet und da finde ich es gut, dass man so Rückendeckung und so Absprache mit so überragenden Spielern haben kann. Und auch während des Spiels, so ein Andy gibt dir Tipps oder du redest mit deinem Innenblock, Ilya, Jeppe, Maid, Emir. Und das hilft einem, das hilft einem. Ich glaube, ich hätte es extrem schwer gehabt, wären die Spieler so, sagen wir mal, arrogant und würden nicht mehr mit mir reden, würden sagen, ja, du bist ja eh nur da, weil ich verletzt bin und würden es einem nicht gönnen. Ich glaube, dann würde ich jetzt nicht hier stehen, weil Ich glaube, kein Jugendspieler wird es dann einfach haben, da sich dann durchzusetzen, wenn man keine Rückendeckung hat.
Aber gab es irgendwelche?
Glaube ich doch mal.
Ja? Gab es irgendwelche Rituale, die du machen musstest, oder bist du da drum rumgekommen, weil du nicht in Ischgl mit beim Trainingslager warst?
Ich bin eigentlich gut drum herumgekommen, muss ich sagen.
Glaubst du, das hält an fürs nächste Trainingslager, oder? Merkt man
glaube ich
das?
Nicht. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht.
Welche besonderen Aufgaben hat man denn als Jüngster der Mannschaft? Gibt es diese typischen Wasserträger noch?
Ja, okay. Philipp war zum Beispiel jetzt der Jüngste. Ich bin ja dazugestoßen, deswegen er hat den Wasserdienst. Das ist wahrscheinlich mit die unangenehmste Aufgabe. Da muss halt bei jedem Training das Wasser da sein, beschriftet sein und so. Und halt für jedes Spiel vorbereitet sein, die Käste tragen. Und da helfe ich ihm gern, dem Philipp. Und sonst als Jugendspieler sind die Aufgaben eigentlich ganz gut aufgeteilt. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die sagen, hier der Jüngste macht es. Ich glaube, das ist einfach gut aufgeteilt. Mhm.
Viele unserer, vor allen Dingen ja natürlich auch jungen Hörer dieses Podcasts, fragen sich natürlich, wie schaffe ich den Sprung zu einem Top-Club, beziehungsweise wie schaffe ich den Sprung zu den Löwen, zu den Junglöwen? Wie läuft das Scouting, Daniel? Wie findet ihr eure Talente?
Ja, also aktuell ein bisschen schwierig, ja, weil es natürlich wenig Veranstaltungen gibt oder Spiele. Manche B-Jugendliche haben gar keine Spiele in diesem Jahr gehabt in vielen Landesverbänden. Ja, also erstmal gibt es Sichtungen, DRB-Sichtungen, wo die Besten zusammengefasst werden. Das ist natürlich am einfachsten. Aber natürlich ist man auch so gut vernetzt, dass man Tipps kriegt, dass man Spieler sieht, irgendwo mal in der C-Jugend und sich die dann notiert, die was Besonderes hatten. Ja, und dann gibt es natürlich, das wird natürlich niedergeschrieben und festgelegt und holt das mal wieder dann aus der Datei raus. Aber ja, das meiste funktioniert einfach unter Trainerkollegen, die in ihrem kleinen Verein teilweise, wie bei David auch, im kleineren Verein gespielt, wo man dann mal einen Tipp kriegt oder den sieht und denkt, oh, das ist was für uns. Und dann läuft es natürlich über ein Probetraining, über Kennenlernen auch ganz wichtig, was für Typen gibt es hier, wo will der es wirklich, und Elterngespräche, schulische Abstimmung, ja, so läuft eigentlich der normale Ablauf. Ist relativ aufwendig natürlich, aber ist auch eine Entscheidung, die Jungs treffen oder wir aber auch für die nächsten 3 Jahre. Und wenn sie natürlich dann so enden wie bei Philipp und David, jetzt sage ich mal aus dem Internat, die es wirklich im Profikader der ersten Mannschaft haben, dann ist es so das Maximale, was man aus der Situation rausholen kann.
Du hast es kurz angerissen, also momentan ist es nur Mund-zu-Mund-Propaganda eigentlich, also weil ihr könnt ja nicht losfahren und euch Spiele angucken, großartig. Wie viele Videos gibt es von dann Jugendspielen? Ist das
also es gibt relativ teilweise, also aktuell haben wir Leute im Probetraining, die dieses Jahr oder diese Saison kein Saisonspiel gemacht haben, B-Jugendliche, das heißt mit 15 Leute hier, die seit Oktober nicht in die Halle durften. Ja, das ist unheimlich schwierig, weil dann kriegt man einen Tipp, vielleicht war er in der C-Jugend gut, jetzt 1,5 Jahre später oder 1 Jahr später ist er nicht mehr so. Das heißt, da muss man sehr viel Fantasie haben, finde ich, auch wirklich Zutrauen zu den Jungs, weil es ist ja auch eine schwierige Situation. Wir wollen die Jugendlichen ja auch nicht für unseren Sport verlieren, nur weil wir sagen, oh, du bist jetzt nicht so gut, nur weil du 1 Jahr nicht gespielt hast. Das wäre ja töricht, weil irgendwann kriegen wir diese Talente ja nicht mehr. Das heißt, das wird schon einen Eindruck haben, auf die Talententwicklung in Deutschland, das ist so. Deshalb müssten wir das Ganze auch relativ schnell wieder hochfahren. Und wir sind hier in einer privilegierten Lage in Baden-Württemberg. Einige Vereine können nicht trainieren. Und ja, ich finde, da muss man viel Fantasie, viel Auge haben und viel Gespräche mit den Jungs. Wie gesagt, Videomaterial, wir haben auch nur 4 Bundesligaspiele in der A-Jugend gemacht, gibt es natürlich aktuell auch nicht so viel.
Es ist ja die Ausnahme, wenn ihr Spieler verpflichtet, dass das dann auch durch die breite Handballpresse geht. Diesen Fall hatten wir aber gerade mit Mathis Blum von Bayer Dormagen. Ist ein richtiger Transfer-Coup, der euch da gelungen ist, oder?
Ja, also in dem Alter, normalerweise scouten wir ja ein bisschen früher, so wie David im 2. Jahr B-Jugend, dann ist es natürlich keine Verpflichtung oder sowas, sondern dann holt man dich zu uns. Da wird es natürlich nicht veröffentlicht, so in der Regel. Natürlich, Mathis Blum ist 2 Jahre später. Es gab jetzt eine Möglichkeit, zusammen mit Michael Abt, dass wir die Möglichkeit hatten, für die U23 nach dem Abgang von Janis Schneibel, der ja dann nach Eisenach gegangen ist, auch dann ein junges Talent zu holen, was nicht die Regel ist in dem Alter, aber es gab eine Möglichkeit. Und dann hat sich Mathis für uns entschieden, was eine schöne Auszeichnung ist, dass er zu uns gegangen ist, weil auch namhafte andere Internate oder dann U23 ihn haben wollten. Auch da, zum Beispiel in Westdeutschland sage ich schon, im Westdeutschen Handballverband, darf man nicht trainieren. Da sieht man auch, das sind Rückstände, das ist so. Aber natürlich ist es eine gute Verpflichtung für die A-Jugend.
Mhm. Sind oder glaubst du, dass solche Verpflichtungen zukünftig vielleicht auch wieder ein bisschen mehr kommen? Also im Fußball ist es ja schon, war das am Anfang auch nur so ein kleiner Trend? Mittlerweile absolut gang und gäbe. Glaubst du, dass das im Handball auch so kommen wird?
Du meinst jetzt so in dem Alter jetzt?
Oder? Naja, generell, dass halt ja. Dann, was weiß ich, Flensburg, Kiel, Berlin, die Löwen, um jetzt die Großen mal mitzunehmen, Magdeburg noch, dass die dann schon auch in ganz, ganz frühen Jahren gucken, sich gewisse Talente zu sichern.
Ja, das ist natürlich im Fußball weltweit wahrscheinlich ein Thema. Ja, ich glaube, wir werden alle ganz gut beraten, wenn wir so in unserem Umkreis gucken, auch für die Jungs, in so 2, 3, 4 Stunden Umfeld, dass wir jetzt nicht von West nach Ost, Ost, Nord nach Süd Leute holen. Ich finde dieses, also ich fände es jetzt nicht in Ordnung, wenn es so weitergehen würde, dass wir uns A-Jugendliche irgendwie wegkaufen, um das schlimme Wort mal zu nehmen. Das kann mal die Ausnahme sein, wenn man irgendeine bessere Perspektive, das will ich gar nicht ausschließen, aber ich glaube, alle Nachwuchsleistungszentren im Handball sind so weit auseinander verstreut, dass man, glaube ich, da loyal gegeneinander ist, sich informiert und dann das ist ja das Schöne am Handball, dass wir nicht unbedingt diese Fußballverhältnisse haben und die will ich auch nicht hervorschwören gerne. Mhm.
Ich habe, also damals, als wir mit den Profis deutscher Meister geworden sind, bin ich tatsächlich, weil mir das irgendwie auch wichtig war, es lag auf dem Weg, hat Spaß gemacht, bin ich von der Meisterfeier auf dem Rückweg in Kronau vorbeigefahren und habe mir da das Finale der deutschen Meisterschaft angeschaut. Ich glaube, gegen Berlin, gegen die Füchse. Wir waren ja des Öfteren in den letzten Jahren mit den Junglöwen in diesem Finale. Sind wir, also was sagt das über den deutschlandweiten Vergleich über die Junglöwen aus?
Ja, also wie gesagt, das müsste ja so vor 3 Jahren gewesen sein wahrscheinlich. Sowas. Genau, da war ja die B-Jugend 2-mal Vize-Deutscher Meister, mit mir dann der A-Jugend auch Vize-Deutscher Meister, torgleich. Ja, das ist natürlich immer jahrgangsabhängig, muss man absolut sagen. Manchmal muss es auch für, meiner Meinung nach halt dann nicht das deutsche Meisterschaft sein, dafür alle Spieler zu holen, sondern die Spieler auf die zu setzen, weil wir wollen ja die Spieler ausbilden. Und auch Titel holen. Beides ist irgendwie wichtig. Aber im landesweiten Vergleich brauchen wir uns da hinter den Großen nicht zu verstecken. Vielleicht sind wir auch einer der Großen. Weil wenn wir schaffen, dass wir heute für die Profiabteilung ausbilden, dann ist es ein Stück weit auch viel wert. Das hängt unter keinem Hallendach. Das wird nicht als Wimpel dargestellt. Aber es ist auch wichtig. Und ich bin der Meinung, es geht beides. Also, dass der David hier sitzt und der Philipp schließt nicht aus, dass wir auch deutscher Meister mit den Jungs werden können. Mhm. Und dass sie eine gute Anschlussförderung in der U23 kriegen, die auch stetig deutschlandweit als beste U23 dasteht, das darf man auch nicht sagen, zeichnet uns schon unter den Top 3, 4 Deutschlands natürlich aus.
Mhm. Also, du warst dabei 2019, als ihr deutscher Vizemeister wurdet. Das war, würdest du sagen, dass das bisher auch der größte Erfolg deiner bisherigen Trainerlaufbahn war?
Der größte Erfolg ist, wenn die Jungs bei Sky Tore werfen. Ja. oder Bälle halten.
Und aber gute Interviews geben.
Das muss man noch coachen hier, ja. Oh, aber Mann. Oh Mann, nein. Nein, natürlich ist es ein großer Erfolg gewesen, weil es im ersten Jahr natürlich nach 4 Minuten, musst du dir vorstellen, schmeißt du die Wand in Hüttenberg um. 30 Spiele später wärst du fast deutscher Meister. Und nur durch Torgleichheit natürlich hat es ja auch den Einstieg hier einfacher gemacht. Ja, hat dass auch, dass man erfolgreich arbeiten kann, dargestellt. Und natürlich wäre es schöner gewesen, dieses eine Tor, aber ja, es wäre schöner gewesen, aber es ist nun mal so, wie es gelaufen ist, auch lehrreich für mich, dass man vielleicht demnächst eine Sache ein paar anders macht.
Mhm. Warst du damals auch schon dabei, David, bei dieser Vizemeisterschaft?
Ja, da war ich auch dabei, als zweiter Mann.
Als B-Jugendlicher, ja.
Genau.
Ist natürlich auch ein bisschen, ist schon auch ärgerlich, oder? Also ich meine, unsere Profilöwen haben das in Gummersbach vor ein paar Jahren erlebt, dass es an wenigen, ganz, ganz wenigen Toren gehapert hat. Bei euch dann auch. Formt einen so eine frühe sportliche Enttäuschung dann auch ein bisschen, charakterlich?
Ja, ich denke schon, weil das war schon, also nach dem Abpfiff war das schon mit einer der schlimmsten Momente, weil man eigentlich schon so fest davon überzeugt war, dass man das Ding gewinnt. Weil wenn man mit 6 Toren zu Hause gewinnt, dann geht man eigentlich nicht davon aus, dass man mit 6 Toren auswärts verliert. Ja, das war schon sehr schlimm. Aber ich glaube, das hat uns wirklich weitergebracht. Und dass wir auch jetzt wissen, wie wir an jedes Spiel gleich rangehen. Und es immer 0-0 steht, sozusagen. Also ich glaube, das war sehr lehrreich für uns.
Wie lehrreich ist es für junge Spieler, wenn die, auf Deutsch gesagt, Daniel, auch mal auf die Fresse fallen? Sportlich, wohlgemerkt.
Ja, sehr lehrreich, ja. Genauso wie wenn man das mit 6 Toren mit 12 gewinnt, ist es auch lehrreich, ja. Also man kann auch gewinnen lernen, ne. Aber deshalb muss man auch vielleicht die Niederlagen mitnehmen. Ja, leider haben es ja manche Jungs zum dritten Mal in Folge. Vize-deutscher Meister, das muss man dann schon auch so sagen. Das ist vielleicht dann nicht mehr so lehrreich und sehr frustrierend. Ja, aber das muss mal passieren. Es ist nicht immer alles in Ordnung und es wird auch in der Profikarriere mal was passieren. Und da muss man abwischen. Wenn man jetzt hier zum Beispiel 4 Spiele in 8 Tagen hat, dann kann man ja auch nicht viel über schlechte Leistungen drüber nachdenken. Jetzt wie bei den Profis, ja. Da muss man es abhaken, nach vorne gucken und das machen. Und was mich da falsch gemacht hat, mache ich vielleicht 2 Tage später nicht mehr falsch, ja. Und deshalb ist es gerade aktuell sehr, sehr schade, dass die Jungs ihr letztes Meisterschaftsspiel irgendwann im November hatten. Oder wir da vielleicht mal einen Fehler gemacht haben und jetzt hier sitzen und nicht abliefern dürfen. Mhm. Das ist schon sehr schade. Aber klar, Niederlagen sind sehr wichtig. Das weiß, glaube ich, jeder Sportler.
Absolut. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir diese Stärke um 2 deutsche Meisterschaften, 2,5, wenn wir die 3. nicht mit Schleifchen nach Flensburg geschickt hätten, dass wir die auch nur geholt haben oder diese Stärke nur gehabt haben, weil halt eben viele unserer Profispieler diese Enttäuschung in Gummersbach damals erlebt haben und dadurch so eine Stärke entwickelt haben mental, dass sie dann über ein paar Jahre einfach fast nicht mehr schlagbar gewesen sind. 2019/20 warst du dann auch im Training Co-Trainer von Christian Andresson. Was war das für eine Erfahrung für dich?
Ja, also Christian hat ja dann, ich habe das Training begleitet, ich war ja nicht wie bei den Spielen auf der Bank, habe quasi als Co-Trainer im Training, war eine wichtige Erfahrung, ja, weil man die Jungs ein bisschen besser kennengelernt hat, die Spieler der Profis, kannte man ja vorher nur aus der Halle oder Kraftraum, weil man den Ablauf ein bisschen besser kennengelernt hat, auch die Hektik, die dann entstehen kann, ist für mich als Trainer interessant einfach, weil es war ja nicht alles vom Punkteverhältnis gut, wie dann so eine Dynamik annimmt, halt auch mit einem engen Spielplan, mit der ERF Cup und so Sachen, wie dann halt auch ja, die Situation entsteht, dass man nicht mehr so locker ist, das ist ja so, das war sehr spannend zu sehen und auch in den Mannschaftsbesprechungen Videos dazu zu sitzen, wie das so läuft. Das kennt man ja, das ist ja in der 2. Liga auch nicht unbedingt anders. Es sind halt nur andere Niveau der Spieler. Mhm. Ja, das war schon sehr interessant und da hatte ich sicherlich den ein oder anderen Sache auch mitgenommen, die ich so machen würde und die ich vielleicht auch nicht so machen würde.
Das heißt aber, dass, also perspektivisch gesehen, ist der Trainerjob im Herrenbereich für dich auch nochmal ein Thema?
Also aktuell bin ich bei den Junglöwen unter Vertrag und bin gerne hier natürlich, aber ist natürlich auch, glaube ich, kann man auch sagen, dass man natürlich nicht immer vielleicht nur Jugend trainieren will, weil wenn man die Möglichkeit hat, im höheren Leistungsbereich 2., 1. Liga zu trainieren, dann ist, glaube ich, auch legitim zu sagen als junger Trainer, dass man das interessant findet, ja.
Mhm. David, kannst du dir das gut vorstellen, Daniel, als Coach einer Herrenmannschaft?
Ja klar, sage ich, könnte ich mir schon gut vorstellen und ja, ich glaube, das wird er auch irgendwann mal machen und ich glaube, dass was die Zeit ergibt. Aber jetzt ist er ein überragender Jugendtrainer und ist auch schön, dass er hier ist.
Ja, man hört ja so ein bisschen raus, also ich sage ja, es gab nicht viele Gäste in diesem Podcast, bei denen so viele Fragen gekommen sind und vor allen Dingen bei denen so viele Insider gekommen sind. Das zeugt ja auch davon, dass die Jungs gut mit dir klarkommen, Daniel, oder?
Ja, wenn die Fragen von den Jungs alle kamen, dann ja. Ja. Nein, das ist mir wichtig, dass man gut miteinander klarkommt und es Regeln gibt, aber dass man auch mal einen Spaß machen kann und auch mal auf meine Kosten Spaß. Da diese Größe muss man haben, da mal rüber zu stehen, weil die liefern viel. Dann darf man auch Spaß haben, aber in den 90 Minuten Training ist Training. Und ich glaube, die Jungs, die hier sind aktuell, die können das ganz gut einschätzen, wann ich mal böse bin. Dann ist lieber Klappe halten mal angesagt und wenn mal ein Spruch da ist, dann darf man den auch machen. Oder David?
Ja, finde ich auch.
Also gut, dass das ein Podcast ist, wo man euch nicht sieht. David hatte jetzt gerade schon mal ganz kurz so, also der Daniel kann auch mal derbe, das hätte ich fast gesagt, auf den Tisch hauen, aber Daniel haut ja gegen die Wand.
Ja, im Training kann es auch gut und gern mal laut werden, zum Beispiel auch, wenn man einen wilden Gegenstoßpass macht, auch wenn der Trainer das gerade in dem Moment nicht will. Habe ich auch gut und gern mal was zu hören bekommen.
Apropos wilder Gegenstoßpass. Daniel, du hast das Spiel ja gestern, du hast es noch gar nicht gesehen?
Leider nur die Highlights bei YouTube.
Okay. David weiß vielleicht, wovon ich spreche. Als Uwe Gensheimer auf einmal mit dem Rücken zum gegnerischen Tor über den Kopf einfach den Ball nach vorne schmeißt. Ja. Wäre das was gewesen, wo der Daniel den Uwe hätte stramm stehen lassen dafür?
Ich glaube, in der Phase des Spiels ja. Ich glaube schon. Bei dem bei knappen Spielstand so, da muss man schon sagen. Also da, Respekt, dass er sich das getraut hat.
Um die Szene zu sehen, ja.
Ist ja auch fast schief gelaufen. Ja, also er hat halt den Ball und wird halt auch festgemacht. Er geht auch, glaube ich, davon aus, dass dann jede Sekunde der Pfiff kommt, aber wirft dann trotzdem den Ball ungesehen einfach in Richtung gegnerisches Tor. Irgendwer wird ihn schon in Rot bekommen. Wir haben ja gestern in Rot gespielt. Es war dann, glaube ich, auch so, dass der Ball am Ende zum Glück doch noch bei uns gelandet war. Ja. Aber da habe ich oben auch kurz gedacht und dachte so, warum?
Ja, das fände ich jetzt nicht so gut.
Ja. Das kannst du Uwe dann ja, wenn du es gesehen hast, ja vielleicht nochmal mitteilen.
Das ist nicht meine Aufgabe.
Ein ehemaliger Junglöwe. Also der Uwe.
Ja.
Vielen, vielen Dank an euch beide, dass ihr zu Gast in unserem Podcast Ein Team, ein Podcast wart. Ich hoffe, war für dich auch mal eine neue Erfahrung, David. Und ja, du scheinst nicht so nervös gewesen zu sein wie vom ersten Sky-Interview.
Ja, nee, es ging. Ich hatte ja auch schon Übung. Ich hatte auch schon ein fehlgeschlagenes Interview in Schaffhausen. Da war es auch nicht so Bombe. Fand ich gut, dass ich wieder eine gute Übung hatte.
Erfahrungswerte.
Dankeschön.
Also gibt's jetzt die Schulnote Daniel für David jetzt im Podcast, die fällt besser aus.
Ja, auf jeden Fall. Trinken jetzt ein Käffchen und dann bewerten wir das. Ne?
Ja, gibt's Nachgespräch. Wunderbar. Also, für euch alle da draußen, wir werden natürlich auch in 2 Wochen wieder eine coole Ein-Team, ein-Podcast-Folge haben. Ich glaube, Yannick Kohlbacher wird zu Gast sein, wird auch nochmal spannende Einblicke in unsere aktuelle Profispielzeit geben. Ich sage jetzt erstmal tschüss, nach wie vor mit dem Hinweis, abonniert uns, gebt uns Feedback, wir freuen uns darüber und hören uns dann in 14 Tagen wieder. Danke an euch beide. Macht's gut.
Danke, Kevin. Ciao, ciao.
Dankeschön. Ciao.
Tschüss. Ciao.
Das war Ein Team, ein Podcast. Jetzt bei Spotify oder iTunes abonnieren. Bis zum nächsten Mal.